ORF Burgenland Podcast Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.
In diesem Moment fragt sich mehr als eine Frau in Burgenland, wie soll ich das schaffen? Job, Kinder, Corona. Unser Gast ist eine, die sagt, die Belastung der Frauen ist durch Corona wie durch ein Brennglas verstärkt worden. Wir sind ein Land mit erschreckend hoher Femizidrate. Wir haben in diesem Jahr schon mehrere ermordete Frauen zu beklagen. Und da werden wir heute drüber reden. Ich freue mich sehr auf Pädagogin, Theologin, Supervisorin, Mitarbeiterin im Verein Frauen für Frauen Burgenland, Claudia Horvath-Griemann. Willkommen bei uns. Hallo.
Guten Morgen, Herr Brenner.
Sie hat sehr viel Erfahrung in ihrem Tätigkeitsbereich. Sie berät junge Frauen, Mädchen, Frauen, Mütter. Sie hat Menschen beim Sterben begleitet. Sie hat das, was Frauen in Österreich bewegt, erforscht und erlebt. Und ich freue mich auf einen spannenden Mittwoch. Frau Horvath-Griemann, die Arbeit, die zu Hause zu verrichten war, die Kinderbetreuung, alles drum und dran, das ist vorwiegend bei den Frauen hängen geblieben. Und ich frage mich, was zeigt uns das?
Das zeigt uns ein Phänomen, das die Katharina Mader von der WU gut erforscht hat. Und zwar weist es in diese Richtung, dass Krisen in erster Linie von Frauen getragen werden. Das war schon immer so, also in Bezug auf Familie und Care-Arbeit. Das zeigt uns dieses Phänomen. Und Krisen haben Geschlechterrollen bisher immer gefestigt und nicht gelockert.
Das heißt, da war eine, soll man sagen, althergebrachte Struktur da und die tritt besonders zu Vorschein in Krisenzeiten.
Genau. Also das zeigen auch Zahlen, dass über 70% der unbezahlten Kinderbetreuung von Frauen übernommen wurde. Mhm. Das war schon vor Corona so. Das Phänomen, das bei Corona verstärkt wurde, war, dass die zusätzliche Betreuungsarbeit, die bei Kindern angefallen ist, durch fehlende Öffnungen von Kindergarten, Schulen oder Einrichtungen am Nachmittag, dass auch diese Zeiten, die Mütter sonst in Erwerbsarbeit verbringen können, auch abgedeckt werden mussten. Und da ist erstaunlich, dass diese Betreuungsarbeit auch wieder von Frauen übernommen wurde. Von Großmüttern oder teilweise von Großeltern oder von Institutionen, die eben bereitgestanden sind, trotz Krise. Und wir wissen, dass in 80% der Sozialberufe auch wieder Frauen tätig sind.
Ja. Haben Sie das in Ihrer täglichen Praxis gemerkt bei den Beratungen, die Sie durchführen? Was sind da für Probleme gekommen?
Ganz multiple, die sich verstärkt haben. Also auf die erste Krise war ja ein wenig eine Starre. Ja, sind viele in Erstarrung verfallen, auch nicht nur die Frauen, sondern auch, es war für die Kinder schwierig, für die Männer, für alle Menschen. Und im Laufe der Krise hat sich dann gezeigt, dass sich die Gewalt natürlich vermehrt hat, die Scheidungsrate ist gestiegen, die finanziellen Nöte sind enorm gestiegen. Wir haben Frauen in der Beratung, die zum Beispiel das Mittagessen der Kinder nicht mehr bezahlen können, die auch mit diesen Mietaufschiebungen jetzt zu kämpfen haben und wo die kleinen Strukturen also noch einmal dazu beitragen, dass Frauen diskriminiert werden. Es ist immer noch so, dass wenn zum Beispiel jetzt in einer kleinen Gemeinde, wenn eine Frau sagt, ich kann das Mittagessen nicht zahlen und ich muss in die Gemeinde hin, wo ich den Bürgermeister kenne oder die Sekretärin, ist das eine Art von Diskriminierung und Beschämung, die auf Frauen und Familien zurückfällt. Wenn ich einen Antrag ans Land stelle, ist das in etwas weiterer Ferne. Aber gewisse Ansuchen, die nur bei Gemeinden getätigt werden können, sind schwierig, weil zu der Armut und zur schwierigen Situation noch die Beschämung von außen dazukommt, die dann auch eine Eigenscham zur Folge hat, die ja, mit der wir kämpfen.
Was raten Sie solchen Menschen, Frauen, die sich schämen?
Die Scham ist eigentlich, wenn man es von den Grund, die gehört ja zu den Grundgefühlen dazu. Ja, und wir kennen schon bei kleinen Kindern. Und eigentlich ist die Scham, das ist nicht von mir, sondern von Frick Bär, von einem Ehepaar, das sich sehr intensiv beschäftigt hat mit den Grundemotionen. Das ist eine Hüterin der eigenen Würde. Ja? Mhm. Und mit dem Begriff arbeite ich oft, weil die Scham so definiert, als Hüterin der eigenen Würde etwas ist, was Grenzen aufzeigt. Ja? Meine Grenzen, meine Freiheit endet dort, wo die des oder der anderen beginnen. Und insofern werde ich oft wütend, wenn Frauen gerade in Gewaltsituationen beschämt werden, wenn Opfer diskriminiert werden, anstatt dass Täter juristisch entsprechend verurteilt werden. Und wir versuchen mit den Frauen an dieser Scham einerseits in diese Richtung zu arbeiten und zu sagen, das ist ein gutes Instrument zu merken, wo man an Grenzen kommt. Und andererseits versuchen wir Frauen bei Anträgen zu unterstützen und auch in ihrer Würde wieder zu stärken und zu sagen, dort, wo Beschämung passiert, und das ist ja gerade mittels der neuen sozialen Medien etwas, was sehr oft passiert und was Frauen öfter passiert als Männern, diese Scham auch von dieser Sicht zu sehen und wehrhaft zu bleiben.
Wie schwierig ist es, jemanden oder einer Frau die Würde zu zeigen und aufzubauen?
Das ist eine Haltung, die wir haben ja auch ein Leitbild im Verein und wir arbeiten ja burgenlandweit in 7 Beratungsstellen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben Gesundheitsschwerpunkte, Gewaltschwerpunkte, arbeitsmarktpolitisch. Das ist, wir sind oft nach langer Zeit die Ersten, wo Frauen etwas erzählen, wie sie entwürdigt wurden, wie sie beschämt wurden. Und dann, sobald jemand das erzählen kann, sobald das betrauert werden kann, sobald auch Wut oder Zorn, ein zielgerichteter Zorn, keine blinde Wut, sondern zielgerichteter Zorn geäußert werden kann, dann können wir mit Frauen daran arbeiten, dass sie wieder zu Selbstbewusstsein kommen und zu dem Gefühl, ich bin etwas wert. Vorab jeder arbeitsmarktpolitischen Leistung, vorab jeder Care-Arbeit, die größtenteils auch von Frauen getragen wird und die unbezahlt ist und großteils unsichtbar, da hätte ich aber auch Zahlen dazu, das ist unser Ansatz, zu versuchen, Frauen zu bestärken, Frauen mit der Haltung zu begegnen, dass es nie zu spät ist, ein gutes Leben zu fordern, und wir versuchen das zu fördern mit unserer Arbeit in Einzelberatungen, in Gruppensettings und in auf politischer Ebene natürlich.
Wenn jetzt eine Frau, eine Mama zu Ihnen kommt und es bricht raus und es kommen Gefühle wie Wut, es kommen Gefühle wie Zorn, es kommt sowas wie Trauer, wie gehen Sie damit um? Ich meine, wenn Sie machen das seit einigen Jahren, wenn Sie da sitzen und immer wieder kommt Leid, ist es das, dass Sie helfen können, was Sie weitermachen lässt?
Das Schöne ist, wenn ein Raum da ist, und den bieten wir in den Frauen- und Mädchenberatungsstellen, dass diese Gefühle rauskommen können, dass sich dann viel verändert. Sobald jemand bei seinen Gefühlen ankommt, das ist ja auch bei Männern so, wir hören dasselbe aus der Männerberatung, kann man gut damit arbeiten. Es erfordert natürlich viel Empathie. Ich sage den Frauen oft, ich habe eine große Taschentuchbox, und wenn einmal eine Beratungsstunde so abläuft, dass die Frau weint, dass die Frau sich zwischendurch 5-mal entschuldigt, dann bringe ich ihr einen Kaffee und gebe ihr zu verstehen, also hoffentlich auch von der Haltung her, aber auch verbal, dass es in Ordnung ist und dass das der erste Schritt ist, zu uns zu kommen oder sich jemanden anzuvertrauen, um Veränderung zu bewirken. Und viele, ich glaube 99% der Frauen sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, und ich sage, das höre ich ganz oft, und sie beginnen dort, wo für sie die größte Belastung ist und wo sie jetzt drüber reden möchten, und wenn ich etwas wissen muss, dann frage ich nach, aber in meinem Beruf brauche ich eigentlich viel größere Ohren, als mein Mund groß sein muss. Das Zuhören ist wichtiger, das empathische Zuhören. Wir geben keine Ratschläge. Das Wort Schläge mag ich gar nicht, sondern Wir begleiten Frauen, wir unterstützen Frauen, aber wir manipulieren keine Frauen und sagen, du musst so oder so sein, sondern jede hat ihren Weg und jede hat die Lösung in sich und wir unterstützen und begleiten. Und wir mögen die Frauen.
Ich glaube, es ist Zeit, die Internetadresse zu sagen, www.frauenberatung-burgenland.at, da können Sie Hilfe finden. Ein bisschen Werdegang möchte ich schon besprechen. Sie haben sehr vorteilhaft ins Leben gestartet, indem Sie am gleichen Tag Geburtstag haben wie ich. Das ist ein Segen. Der 4. April 1971 war es bei Ihnen und auch der Geburtstag von Didi Kühbauer. Ne? Also der ist mit Ihnen auch in die Klasse gegangen.
Ja, so war das, ja, der Didi. Ich kann mich noch gut erinnern an den Didi. Der hat wirklich viel aus seinem Leben gemacht. Der hat einen nicht so einfachen Start ins Leben gehabt. Er hat auch eine starke Mutter gehabt, eine starke Frau. Wenn ich so zurückdenke, das war mir damals noch nicht bewusst. Aber der Didi hat seinen Weg gemacht, auch seine Geschwister. Und Hut ab aus heutiger Sicht, selbst als Mutter denke ich mir, jede Frau, speziell die Alleinerzieherinnen, die Kinder aus eigener und alleiniger Kraft großziehen, das gehört zu den stärksten Menschen.
Sie haben aber auch etwas aus sich gemacht, wenn ich das mal so formulieren darf, weil Sie sind Volksschullehrerin geworden, oder Sie haben zumindest, haben Sie unterrichtet hier als Volksschullehrerin, ja?
Ja.
Dann studiert, dann Theologie studiert, dann auch noch den Master in Supervision gemacht. War es Ihnen ein Anliegen, etwas aus sich zu machen? Oder wie würden Sie das für sich bezeichnen?
Ich lerne gern und da ich aus einem Lehrerinnenhaushalt komme, meine Eltern waren beide Lehrer, war das auch immer von zu Hause ein wichtiger Faktor, dass wir aus unseren Möglichkeiten etwas machen. Meine Mutter hat mir in Mathematik sehr viel geholfen.
Helfen müssen? Oder
ja. Auch müssen, ja. Das war einfach meine Schwäche. Ich mag heute noch keine Zahlen. Das wissen aber all meine Kolleginnen und da habe ich einen guten Support. Und ich glaube, damals gelernt, weil ich wusste, es wird gefordert. Und irgendwann ist es dann aber übergegangen in das, ich möchte lernen. Ich bin bis heute neugierig. Ich bin jetzt wieder gerade im Abschluss einer Ausbildung, die mir viel gebracht hat, die mich weiterbringt. Und ich denke mir, ich habe auch einen guten Start ins Leben gehabt. Einerseits war es der Palmsonntag, andererseits hatte ich Eltern und ich hatte Großeltern, die uns auch viel unterstützt haben, die immer da waren, dass meine Eltern arbeiten gehen konnten. Ich habe zwei Geschwister und ich bin schon vom Typ her rigide. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, ich muss was leisten, um eine Daseinsberechtigung zu haben.
Ja. Aber Sie sagen das mit einem Lächeln, also das ist nicht einmal gequält. Das ist ja schön. Claudia Horvath-Kriemann ist bei uns zu Gast. Und jetzt möchte ich, und normalerweise ist das ja immer so ein bisschen eine Drohung, jetzt möchte ich über Gott sprechen, weil Religion, das Theologiestudium eine große Rolle für Sie spielt. Inwieweit ist das, und ich rede jetzt gar nicht von Kirche und Pipapo, das ist ein ganz anderes Themenfeld für mich jetzt im Moment, aber inwieweit spielt denn Glaube in dem, was Sie tun, indem Sie Menschen beraten, denen es nicht gut geht, eine Rolle?
Ich glaube, dass jeder Mensch eine Heimat braucht. Ja? Und diese Heimat sehe ich mehr und mehr auch in menschlichen Beziehungen. Also ich merke, dass ich dort daheim bin, wo ich von Menschen geliebt und wertgeschätzt werde. Und ich erlebe in meiner täglichen Arbeit, wie schwierig es ist, keine physische Heimat zu haben, das heißt Miete nicht bezahlen zu können oder beengte Wohnverhältnisse zu haben, die nicht trocken sind, sprich Kinder, die in Kinderzimmern leben mit Schimmel. Und ich denke mir, dass die Menschen beides nötig haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, ein physisches, aber auch eine Beheimatung in Beziehungen. Und diese Beheimatung in Beziehungen habe ich einerseits als Kind und Jugendliche in der Familie gehabt und in der Pfarre Mattersburg. wo ich sehr viel Zeit verbracht habe.
Aber das sind wieder Menschen, die auch quasi in zu Gottnähe suchen und die da sich einander gefunden haben.
Ja.
Und Sie haben vorhin das Wort rigide gesagt. Ich denke mir, dass das Rigidsein durchaus etwas, vielleicht sogar was Biblisches ist, oder? Sehr viele, wenn man sich's anschaut, ich möchte jetzt nicht überkatholisch werden, aber sehr viele Heilige waren sehr rigide Menschen. Also die waren nicht irgendwie abgehoben, sondern sehr geerdet, gegen Widerstände vorgegangen und haben sehr weltliche Dinge getan. Mhm. Haben Sie einen Lieblingsheiligen?
Den Franziskus natürlich.
Warum natürlich?
Weil ich meinen Mann in Assisi kennen und lieben gelernt habe und weil der Franz von Assisi für mich ein Heiliger ist, der einerseits, also der es geschafft hat, sich zu erden und zu himmeln. Sprich, er hat auf sehr radikale Art und Weise gezeigt, welche Form von weltlicher Armut es bedarf, um spirituellem Reichtum Raum zu geben.
Mhm.
Und auch die Situation der Menschen damals in den Blick zu nehmen. Die Buddhisten haben heute ihre Freude mit seiner Tierverbundenheit. Also so das buddhistische, alle Wesen dieser Welt sollen glücklich sein.
Und er war lustig. Er hat gern gelacht. Ne? Also er war kein Kind von Traurigkeit.
Genau. Und unsere Tochter heißt Clara. Das heißt, ich habe zu diesem Ort und auch mein Mann eine besondere Verbindung.
Clara, muss man erklären, das ist quasi Gefährtin von Franziskus gewesen, oder?
Genau.
War das richtig? Genau.
Clara, genau.
Und wir servieren heute um 11:56 Lamm. Warum, Frau Horvath-Kriemann? Woran liegt es, dass wir heute Lamm servieren?
Das Lamm hat bei uns einerseits, kommt es natürlich aus der jüdischen Tradition, das Sedermahl, das österliche. Wir haben irgendwann einmal damit begonnen, zuerst über den Bauernladen und jetzt haben wir in der Nachbarschaft einen Biobauern, der selber Lämmer und Schafe züchtet und der ist auch bei einer Foodcop dabei im Südburgenland und da war es klar, wir kriegen von dort ein gutes Fleisch und das leisten wir uns zweimal im Jahr und das zuerst war es nur Ostern und dann ist es auch Weihnachten geworden und das ist ein schöner Tag, weil wir das gemeinsam zubereiten. Ein Lamm braucht länger und es ist für die Kinder auch immer mit besonderen Festtagen verknüpft, sprich mit Ostern und seit einigen Jahren auch mit Weihnachten.
Alle heiligen Zeiten quasi.
Genau.
Haben Sie für sich, nachdem Sie auch Theologin sind, haben Sie für sich auch so, dass ist für Sie der Jahreskreis nach dem kirchlichen Kalender geordnet? Spielt das eine Rolle für Sie? Weil Sie eben vorhin gesagt haben, Palmsonntag, da haben Sie Geburtstag gehabt. Also da sind Sie auf die Welt gekommen.
Ich muss sagen, es war früher, als die Tochter noch ministriert hat, war das Kirchenjahr mehr eingebunden. Im Moment und auch durch Covid ist einiges verloren gegangen und auch durch meine Ausbildung neige ich jetzt auch ein Stück weit dem Buddhismus zu und versuche das ganze Jahr oder jeden Tag etwas abzugewinnen, was mich rückbindet, also im Sinn von Religion als Rückbindung zu wichtigen Dingen, zu Begegnungen, zu Achtsamkeit und zum im Moment bleiben und sein.
Da bringen Sie mich auf was. Was halten Sie eigentlich vom Muttertag? Der war ja jetzt. Und dann werden wieder die Frauen und die Mütter gefeiert. Und ich kenne sehr viele dumme Männer, wirklich, das sage ich jetzt im Radio, dumme Männer, die sagen, warum sollte ich was gegen Frauen haben? Meine Mutter ist auch eine. Also dieses Fadenscheinige, nichts gegen die Mutter, und die Leute, die das feiern. Ich habe auch Blumen gereicht und alles Mögliche. Aber was halten Sie davon?
Wir haben in der Volksschule angeregt, ein paar mutige Frauen aus dem Dorf, dass es statt der Muttertagsfeier im Juni eine Familienfeier gibt. Und das wurde dann auch, also zuerst war ganz viel Empörung da und auch Missverständnisse meines Erachtens. Und ich habe es dann einfach aus dem Arbeitskontext so erklärt, wie es für mich ist. Und das hat sich bewährt. Ich denke mal, das wird jetzt noch in der Volksschule meines Heimatortes weitergemacht, weil die Leute, glaube ich, gemerkt haben, dass beides gewürdigt gehört. Vater sein, Muttersein hat beides seine Berechtigung und seinen Ort. Ich persönlich habe mich wieder geärgert, weil ich zum Muttertag eine Blume bekommen habe und mein Mann ein Buntigammer Bier mit Name, mit Titel. Und ich habe schon überlegt, wir haben einen sehr netten Bürgermeister, aber ich habe schon überlegt, ob ich nicht einer Gemeinderätin sage, ich hätte auch lieber ein Bier zum Muttertag als einen Blumenstock, den ich dann noch dazu selber einsetzen muss. Ja.
Wir haben eine, so schreibt die Presse, das Profil aktuell, erschreckend hohe Femizidrate im Vergleich zu anderen Ländern dieser Welt. Wir haben Frauen, die angezündet werden. Ich habe jetzt gelesen von einem tragischen Fall, da mussten die Ärzte eine abgebrochene Klinge aus dem Schädel fräsen. Also es ist nicht einfach irgendwie etwas, das so diffus irgendwo dahin wabbert, sondern das sind Tatbestände und die passieren hier bei uns in Österreich. Warum ist das so, Frau Horvath-Kriemann? Warum ist das in Österreich gerade im Jahr 2021 so ein Thema?
Ich denke mir, es war immer schon Thema, aber in der Krise wird einiges sichtbarer, was vorher unsichtbar war. Familiäre Gewalt ist natürlich auch mit einem hohen Beschämungsfaktor verbunden. Über 90% der Frauen, die Gewalt erleben, erleben Gewalt im familiären Kontext. Von Männern, von Vätern, von Onkeln, teilweise auch von Söhnen. In Österreich ist es so, wenn man sich die Faktoren anschaut in Bezug auf Pensionsberechtigung von Frauen, dann ist es so, dass 18,4% der Frauen keine eigene Pension haben. Mhm. 42% der Frauen haben Entschuldigung, 41, die Arbeitszufriedenheit von Frauen ist vor der Krise bei 68% gelegen, jetzt bei 41%. Es haben doppelt so viele Frauen den Job verloren, speziell auch Alleinerzieherinnen, durch die Krise. Frauen haben die doppelte Zeit mit den Kindern verbracht, um die Covid-Folgen und die fehlende Betreuung aufrechtzuerhalten oder zu übernehmen. Und die Beate Wimmer-Buchinger, die in der Frauengesundheit in Österreich federführend ist, sagt, Care-Arbeit macht krank. Und Care-Arbeit macht insofern krank, weil sie unbezahlt ist, weil sie ungesehen ist und weil sich das spätestens bei der Pension oder bei Trennungen fatal auswirkt. Also ökonomische Abhängigkeit
schafft die Gewalt? Schafft diese ökonomische Abhängigkeit Gewalt?
Ja, ist ein Teil davon. Armut und Gewalt sind die größten Risikofaktoren für weibliche Gesundheit. Also Armut natürlich, wo ökonomisch prekäre Situationen sind, wissen wir, ist oft Armut der Grund dafür oder Krankheit. Aber Armut macht krank und Krankheit bedingt auch oft Armut.
Wer ist gefordert, die Situation der Frauen zu verändern? Sind es die Eltern, die ihre Söhne erziehen? Sie haben selber einen 13-Jährigen, Frau Horvath-Kriemann. Ist es die Politik? Wer ist es? Wer muss was tun?
Ich denke, wir sind alle miteinander gefordert. Was die Politik anlangt, würde ich mir wünschen, dass es einen stärkeren Miteinbezug des grundsozioökonomischen Status gibt, statt einer Individualisierung.
Heißt was konkret?
Bitte?
Heißt was konkret? Das waren mir jetzt drei Fremdworte zu viel.
Ja, mehr Geld und mehr Rechte in Bezug auf die Anerkennung auch der unsichtbaren Arbeit, das heißt der Care-Arbeit. Also einfach zu schauen, wie wird Arbeit verteilt, welche Arbeit wird entlohnt. Und wir sprechen immer bei Arbeit von Erwerbsarbeit. Aber dass die Frauen auch im Privaten, in der Care-Arbeit doppelt so viel Zeit verbringen wie die Männer, hat einerseits Auswirkungen auf die Gewalt. Es gibt Studien aus Skandinavien, die besagen, je mehr Männer in Care-Arbeit eingebunden sind, je mehr Männer auch in Karenz gehen, je mehr sich Kinder mit der Familie und auch mit den Betreuungspflichten beschäftigen, desto weniger Gewalt gibt's. Das heißt, auch eine Verordnung, so und so viel Zeit gibt's für Väterkarenz und die wird genommen. Das heißt, es wird nicht gefragt, gehst du Karenz, sondern wann gehst du Karenz?
Ja.
Schon die Grundeinstellung. Und dazu kommt, dass die Arbeit an sich politisch auch so gesehen werden sollte. Also das, was Frauen leisten und was unbezahlt ist, das fällt den Frauen in der Pension spätestens am Deckel und meistens schon vorher. Das heißt, 50% der Frauen arbeiten Teilzeit und das macht sich dann in einer kleinen oder nicht existenten eigenen Pension spätestens, das rächt sich dann.
Bereit für die letzten Fragen?
Immer.
Sehr gut. Ich bin?
Eine Frau.
Ich träume oft von?
Anderen Welten.
Als Kind war ich?
Verspielt.
Ärgern kann man mich mit?
Ungerechtigkeiten.
Erotisch finde ich?
Meinen Mann.
Ich bin eine ganz gute?
Beraterin.
Ich bin stolz auf mich, weil?
Weil ich meine Chancen gut nütze.
Ich freue mich auf?
Meine Familie, irgendwann wieder Urlaub am Meer und auf Frauen, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Bedanke mich für einen spannenden Vormittag. Alles Gute. Dankeschön.
Herr Brenner, danke für das Interview. Ich habe mich gefreut, auch meiner Arbeit da Raum geben zu dürfen.
Dankeschön.
Alles Gute.
Danke.
Mahlzeit Burgenland. Montag bis Freitag, 11 Uhr auf Radio Burgenland. Und online auf burgenland.orf.at.